Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht. In der Reihe im Kontext sprechen wir ausführlich über Themen aus den Bereichen Arbeitsrecht und HR. Hierzu laden wir uns Experten aus der Praxis ein, mit denen wir ohne festen Zeitrahmen sprechen können. Mein Name ist Andreas Krabel, ich bin der Chefredakteur der AUA.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Kontext. Heute sprechen wir über HR im Wandel. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit eigentlich aus? In dieser Folge wollen wir uns widmen den prägenden Veranstaltungen im Bereich Personal. Was erwartet uns in diesem Jahr? Worauf muss sich HR einstellen? Und welchen Herausforderungen werden wir begegnen? Wir wollen heute einmal hinter die Kulissen der Zukunft Personalmessen blicken, die dieses Jahr unter dem Motto Time for New Beginnings stattfinden. Eingeladen haben wir dazu Heike Riebe. Sie ist Programmdirektor der Zukunft Personal Events. Mit ihrem Team ist sie für die Gestaltung des Vortragsprogramms aller virtuellen Events und Präsenzmessen zuständig. Herzlich willkommen, liebe Heike.
Vielen Dank.
Eingeladen haben wir zudem Professor Robert Felder. Er ist Mitglied von Denkbar. Das werden wir nachher noch rausfinden, aber ich vermute so etwas wie der Beirat der Messe. Er ist Vorreiter der Digitalisierung, so steht es in seinem Profil, in der Druckmaschinenbranche und Honorarprofessor an der Hochschule Rhein-Main. Herzlich willkommen, lieber Robert.
Ja, ebenso. Herzliche Grüße von mir.
Was bringt denn die Zukunft für die Personalszene? Was verbirgt sich hinter dem Motto Time for New Beginnings? Liebe Heike, was habt ihr euch dabei gedacht?
Also wir feiern im Jahr 2025 25-jähriges Jubiläum. Und das war ehrlich gesagt eigentlich der Anlass dafür, auch mal ein bisschen die Zeit Revue passieren zu lassen und über HR und die letzten 25 Jahre nachzudenken. Und ja, dabei kam eigentlich sehr klar raus, dass HR-Arbeit über die Jahre sehr viel vielschichtiger geworden ist als früher. Also es geht jetzt nicht nur noch um Gehaltsabrechnungen und Erfassungen von Urlaubszeiten, sondern HR hat schon irgendwie als große Aufgabe, Unternehmen transformieren zu müssen und damit sie Unternehmen aufstellen, für die einer modernen Arbeitswelt gewachsen sind. Ja. Und das war eigentlich der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, und diese Aufbruchsstimmung, die es da im Moment gibt, die wollen wir gerne in dem Motto verinnerlichen und auch unser Tun neu ausrichten. Und deswegen hat es eigentlich noch mehr als dieses nur Time for New Beginnings als Kampagnenmotto mit sich, sondern es bringt auch eine klare Neupositionierung der ZP-Messen mit sich. Und zwar haben wir gesagt, wir müssen dieser Transformationszeit auch eine neue Ausrichtung geben. Und wir haben deswegen ein neues Schwerpunktthema Leben gerufen und das heißt Organizational Performance. Also das beinhaltet all das, was jetzt neu dazugekommen ist. Also das Thema Change, Unternehmensstrategie, datengesteuertes HR, Digitalisierung und so weiter. Sodass wir gesagt haben, die Themen Operations und Services und Future of Work, die sind nicht mehr zeitgemäß. Wir richten uns neu aus und dieses neue Themenschwerpunktgebiet Organizational Performance in unser Portfolio mit auf. Also auch hier Time for New Beginnings.
Lieber Robert, ich habe es in der Anmoderation schon angedeutet. Es gibt die Denkbar, da bist du Mitglied. Was heißt das Ganze? Welchen Einfluss habt ihr? Habt ihr dort eingewirkt auf das verbindende Thema der Messen?
Ja, so eine Messe ist, wie der Name sagt, einfach auch ein Treffpunkt. Es ist so ein bisschen Familientreffen, ja, aber eine Messe soll auch immer zeigen, was gibt es Neues, was sind Impulse, was sind Trends. Man geht auf eine Messe, um sich zu informieren, um Anregung zu bekommen. Und wir haben uns zusammengeschlossen, ein kleiner Kreis, um einfach auch zu überlegen, was sind denn im Augenblick die Kernherausforderungen für HR? Und wir sehen natürlich diesen großen Begriff der Transformation mit unheimlich viel Turbo unterlegt. Ja, diese Veränderung, die in der Arbeitswelt passiert, der Einfluss und die Bedeutung von künstlicher Intelligenz, also auch KI in HR. Frage, wird denn in Zukunft so eine Entgeltabrechnungsfunktion, eine Servicefunktion, eine Verwaltungsfunktion dann von einer technischen KI-Abteilung übernommen und verändert sich damit signifikantes Profilbild innerhalb des Personalbereichs. Aber auch die Frage, wie es Heike eben angedeutet hat, der Organisationsveränderung, also in Richtung Veränderung auch von Führungsqualitäten. HR muss einen Wertbeitrag im Unternehmen leisten. Und es wird gerade in diesen Tagen, auch in diesen wirtschaftlich herausfordernden Tagen für Unternehmen von ganz großer Bedeutung, dass HR die richtigen Instrumente, den richtigen Wertbeitrag und auch die richtigen Impulse setzt, weil die Unternehmen an großen Herausforderungen im Augenblick arbeiten. Es war, glaube ich, noch nie so dramatisch und auch herausfordernd für die Wirtschaftswelt. Und HR ist ein bedeutender Faktor im Unternehmen. Die Personalkosten, die Personalwirksamkeit, aber auch die Unterstützung der richtigen Profile, der richtigen Skills für die Zukunftsherausforderungen der Unternehmen, das ist das, was auch den Kern und den Reiz von HR ausmacht. Und deswegen haben wir im Think Tank dann auch diese Themen diskutiert, beschlossen und gesagt, ja, das wollen wir auch im Schwerpunkt sehen. Und da wollen wir gucken, dass die Impulse, die Messevorträge, die Anregungen auch für die Kolleginnen und Kollegen aus den HR-Bereichen, die da kommen, dann auch Mehrwert bringen.
HR macht ja unter anderem aus, dass es eine relative Trennung gibt zwischen dem Arbeitsrecht, was so den großen Rahmen setzt von den Dingen, die ich tun möchte. Und bei so einer Messe habe ich immer das Gefühl, es geht erstmal in erster Linie darum, was könnte ich tun, was würde ich gerne tun. Inwiefern spielt das Arbeitsrecht eine Rolle bei den Messen? Also der begrenzende Rahmen, was können wir da erwarten?
Also Arbeitsrecht hat immer Regulatorik auch als Grundlage. Das ist ja auch der Sinn von Gesetzen und Vorschriften. Und dazu eine Anmerkung. Wir sehen stark, dass der Impuls aus der europäischen Ebene kommt. Wenn ich mir die ganzen Richtlinien angucke, ob das die Entgeltgerechtigkeit ist, ob das die Nachhaltigkeitsrichtlinie ist, ob das die Themen Diskriminierung, Gender-Themen, ob das auch Datenschutz ist, auch die KI-Richtlinie, das sind alles europäische Gesetzesinitiativen, die auf den deutschen Gesetzgeber einprasseln, der es dann umsetzen muss, wie auch immer er das tut. Da ist im Augenblick ja ein Stück weit Vakuum, weil die zu Ende gegangene Ampelregierung viele Gesetzesvorhaben nicht gemacht hat oder auch nicht mehr auf den Weg bringen konnte. Und die nächsten Monate geprägt sein werden von der Frage, wie sieht eine neue Regierung aus, welche Schwerpunkte wird sie setzen und was wird da im Koalitionsvertrag stehen. Aber diese europäische arbeitsrechtliche Ebene, die Leitplanken vorgibt, die sehr deutliche Leitplanken vorgibt, wird dann auch zweitens ergänzt durch Rechtsprechungsthemen. Also auch Bundesarbeitsgericht, Europäischer Gerichtshof haben prägende Leitplanken hinterlassen, an denen sich jeder Personalmensch auch orientieren muss, die Grundlage sind. Und wir haben da die letzten Jahre wirklich eine sehr kleinteilige und auch eine sehr von Regulatorik geprägte Welt vorgefunden. Und in dieser Welt zurechtzukommen, sich dann auch pragmatisch in den Unternehmen mit diesen Regelungen auseinanderzusetzen. Da kann man, glaube ich, auf so einer Messe auch den einen oder anderen Impuls kriegen, um einfach auch im kollegialen Schulterschluss dann vielleicht auch als Messe ein Stück weit zu Gehör zu bringen und sich Gehör zu verschaffen, ja, was denn in der HR-Regulatorik auch an arbeitsrechtlichen Impulsen notwendig und richtig wäre. Ja. Die Pragmatiker haben da, glaube ich, einen ganz großen Auftrag, dort auch in Richtung Gesetzgebung hinzuwirken, dass das besser wird, dass es pragmatischer wird und dass wir da nicht Hürden kriegen, die uns die Arbeit erschweren.
Lieber Heike, war das schon immer so? Im Vorgespräch hatten wir schon angedeutet, dass die Messe seit 25 Jahren stattfindet. Wie siehst du da den Verlauf? Inwiefern haben sich die Themen verändert? Was gibt es da Neues? Beziehungsweise ist natürlich wahnsinnig spannend, finde ich, ein Rückblick. Also was war das Prägende in den Anfangsjahren?
Also in den letzten 25 Jahren hat sich natürlich schon vieles geändert. Also wie du Events und Messen konsumierst, ändert sich einfach, weil der Zeitgeist sich natürlich auch ändert. Ne? Also sowohl die Themen als auch die Darbietungsform, würde ich sagen, die ändern sich. Manche Themen sind gleich geblieben. Zum Beispiel vor 25 Jahren wurde bereits vor dem demografischen Wandel in 25 Jahren, also jetzt, gewarnt und gesagt, das könnte Probleme geben und zu einem Arbeitskräftemangel führen. So Themen sind gleich geblieben, andere sind dazugekommen. Zum Beispiel auch das Thema Corporate Health ist in den letzten 25 Jahren erst irgendwie hochgekommen. Und das andere Thema ist, wir merken schon zunehmend, dass es immer entertainiger werden muss, so ein Messeerlebnis. Man kommt in der Regel gar nicht mehr alleine, sondern inzwischen nimmt man sich seinen besten Kollegen mit oder kommt in der ganzen Gruppe und konsumiert ganz anders. Also es waren vor einigen Jahren noch viel mehr Frontalvorträge und man hat sich berieseln lassen und inzwischen ist das viel mehr Interaktivität. Da greifen wir natürlich auch allgemeine Erkenntnisse zum Thema Lernen auf, weil wir alle wissen ja inzwischen, dass es, wenn es spielerisch funktioniert oder selbst erarbeitet wurde, sondern wissen, dass es einfach sehr viel nachhaltiger im Gedächtnis bleibt. Ja. Und auch dieses greifen wir auf. Also neue Programmformate, die wir entwerfen, sind eigentlich fast alle auf Augenhöhe oder interaktiv, wie zum Beispiel die ZPM Friends Lounge, da finden die Thesentalks statt. Also wir werfen eine provokante These in den Raum, wie zum Beispiel KI im Employer Branding einsetzen, Traum oder Albtraum. Und dann kann man ganz interaktiv mitbestimmen über Abstimmungstäfelchen, ob man jetzt dieser Meinung ist oder dagegen ist und kann natürlich auch die Diskussion aktiv mitgestalten. Ja. Und ich glaube, das sind so die prägendsten Kernpunkte, dass es sehr viel entertainiger wird inzwischen, dieser Messebesuch, auch auf Ausstellerseite. Auch da erkennt man, wie viel sich die Aussteller inzwischen einfallen lassen, um als attraktiver Arbeitgeber oder Lösungsanbieter sich zu präsentieren.
Was aber gleich geblieben sein dürfte, ist der Stellenwert des Netzwerkens, nehme ich mal an. Also es geht vor allem darum, sich zu begegnen und dort direkt in den Austausch miteinander zu gehen.
Ja, absolut. Ich würde gar nicht mal sagen, dass es gleich geblieben ist. Das Netzwerken ist wichtiger und ich glaube, es ist nicht wichtiger als je zuvor. Und ich glaube auch, dieses Live-Erlebnis, sich face-to-face gegenüberzustehen, wird immer prägsamer. Je mehr wir remote zusammenarbeiten oder über nur noch WhatsApp-Nachrichten kommunizieren und gar nicht mehr per Telefon, das wird ja alles immer unpersönlicher in der Zusammenarbeit, umso prägender sind die Live-Begegnungen und auch das Netzwerk.
Ich habe ja vorher gesagt, es ist so ein bisschen wie Klassentreffen, ne? So wie Familientreffen. Man trifft sich da auf der Messe und man stellt aber auch fest, dass im Nachbarbereich die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen HR-Bereichen die gleichen Themen, die gleichen Herausforderungen hat. Es ist also auch so eine Stück weit Solidargemeinschaft, die sich da trifft und die sich orientiert, weil viele an den gleichen Themen sind. Und Heike, wenn ich das noch ergänzen darf, die letzten 25 Jahre sind zwei große Stränge für mich. Das eine ist dieser technologische Entwicklungsast, ja, die HR-IT prägen vor Jahren so die ersten Recruiting-Tools, die ersten Software-Themen. Heute haben wir eine Fülle an Apps, eine Fülle an Startups, auch eine Fülle an technologischer Weiterentwicklung. Und da hilft auch so eine Messe, so ein bisschen Überblick zu kriegen, was gibt es denn Neues auf dem Markt und was sind denn so auch Funktionsshows, ja, um auch solche Applikationen da mal ein Stück weit live zu erleben und sich schnell einen Überblick zu kriegen. Also HR-IT hat die Landschaft massiv verändert und hat auch die Anforderungen an Personalarbeit verändert. Ja, Datenverfügbarkeit, Dateneinsatz, Datenauswertung und mein Begriff ist so dieses Predictive HR, ja, also diese vorausschauende Analyse von HR, Szenarien zu entwickeln, Themen aufzugreifen und Vorhersagen zu treffen, das ist das eine. Und der zweite Strang der letzten 25 Jahre als Ergänzung ist so dieses Thema mit Organizational Performance, also auch die Frage der Veränderung von Strukturen, von Organisationen, auch von Führung. Ja, wir haben nicht mehr Command and Control, sondern wir haben Netzwerke. Ja, wir haben eine ganz andere Führungskultur heute in den entsprechenden Unternehmen und darauf People and Culture, Relationship, Arbeitnehmerbeziehung, auch die Frage Sozialpartner, Betriebsrat, Betriebsverfassung. Ja, das hat sich unheimlich verändert und wir haben dort Netzwerke und haben auch ja kreative Situationen, die ganz andere Zusammenarbeitsformen bedürfen.
Ich würde gern auf die, ich glaube, es sind vier Schwerpunkte, die ihr setzt bei den Messen, einmal ein bisschen genauer eingehen. Zum einen haben wir ja Recruiting und Attraction. Und da würde mich interessieren, beherrscht denn weiterhin der Fachkräftemangel den Arbeitsmarkt oder beobachten Sie da jetzt in den vermeintlich beginnenden Krisenzeiten einen Wandel, sodass der Arbeitgeber seine Position wieder stärken kann bei der Auswahl von Bewerbern? Oder ist das noch verfrüht, davon zu sprechen?
Also nach meiner Einschätzung ändert sich der Arbeitsmarkt rein statistisch. Und wenn man sich anguckt, was auch an Personalabbauzahlen im Augenblick verkündet werden, dann sind es Dinge, die teilweise noch durch den demografischen Wandel auch aufgefangen werden, weil das beliebte Instrument ist dann die Altersteilzeit, die Frühpensionierungsregelung. So werden viele dieser Themen dann auch entsprechend abgefahren. Aber die Herausforderung, die richtigen Skills zu finden und auch eine Mitarbeiterbelegschaft zu halten, weiterzuentwickeln. Das ist die Herausforderung. Und deswegen sind die Frage auch von künftigen Kompetenzprofilen, von Veränderungen, auch Beschäftigung im Unternehmen zu halten, eine elementare Herausforderung. Also wir werden auch das Thema Retention, das Behalten von entsprechenden Profilen viel mehr in den Unternehmen betonen müssen und auch mit HR-Instrumenten belegen zu müssen, weil wir nicht permanent auch anheuern können und Recruiting betreiben können, sondern wirklich auch das Weiterentwickeln, das Behalten als Care Company, so dieser Fachausdruck dazu, diese Belegschaft weiterzuentwickeln und zu halten. Das ist die Herausforderung und dafür gibt es dann auch die entsprechenden Antworten.
Ja, und beim Thema Recruiting fällt mir natürlich das Stichwort KI wieder ein. Dort wird sie sehr gerne eingesetzt und das wiederum ist der nächste Schwerpunkt, nämlich die Digitalisierung. Kann man ganz platt sagen, dass wir in Deutschland vielleicht das Thema ein bisschen verschlafen haben?
Naja, in den Personalabteilungen ist immer die Frage auch nach Budgets, nach Geld für Einführung und auch die Einführung von Software ist ein Business Case. Ja? Und dieser Business Case, der muss sich rechnen. Und von daher ist eine Software immer auch eine Antwort auf die Restrukturierungsanforderungen im Unternehmen, nicht die Voraussetzung, sondern die Antwort darauf, das Instrument, um zu einer Verbesserung und zu einer Verschlankung, zu einer Veränderung dann auch entsprechend zu kommen. Wir haben gute Softwareanbieter, auch deutsche Softwareanbieter, die sowohl im großen Datenverarbeitungsmarkt, aber auch mit angeflanschten kleinen Apps, aber auch mit aufgesetzten Reporting-Themen dann die entsprechenden Tools auch liefern. Also ich sehe das nicht, dass wir da hinten dran wären, sondern die Bereitschaft in HR, solche Themen zu nutzen und damit auch gegenüber einer Geschäftsleitung, einer Unternehmensführung den Mehrwert zu zeigen, indem Beispiel Simulationen möglich sind, indem Zukunftsvisionen möglich sind, ja, Strategien, wie verändert sich eine Belegschaft in den nächsten 3, 4, 5 Jahren? Was sind die Parameter, die sich verändern? Also ein HR-Tool nicht als Vergangenheitsthema der Administration und der Datenverarbeitung zu sehen, Klammer auf auch, Klammer zu, aber vor allem auch diesen Datenschatz zu nutzen, um damit Simulationen zu betreiben, Szenarien zu betreiben und damit effizient auch einen Mehrwert für die Modellierung von Zukunft in den Unternehmen zu betreiben. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die aber auch innerhalb von HR ein bisschen eine Veränderung im Mindset braucht.
Ja, letztlich muss man vermutlich auch so ein bisschen die Angst davon nehmen, den Konflikt mit den rechtlichen Vorschriften einzugehen, oder? Also ich meine, das muss alles begleitet werden. Ich habe immer das Gefühl, dass einiges liegen gelassen wird, weil man Angst hat, zu sehr in den Verdacht zu geraten, da Missbrauch zu betreiben mit Daten.
Ja, das ist vielleicht auch so ein Stück weit eine deutsche Mentalität, dass wir in der Umsetzung sehr genau sind und uns immer an Vorgaben halten. Ja, ich nehme nur CSRD, das Nachhaltigkeitsgesetz, ja, was eines Tages kommen wird, was über die Richtlinie kommt. Italien und andere Länder haben diese europäische Nachhaltigkeitsrichtlinie bereits in nationales Gesetz umgesetzt. Ja, die Frage ist, wie wird es erfüllt? Ja, wie wird es dann auch in der täglichen operativen Praxis dann erfüllt? Und da, glaube ich, haben wir in Deutschland die Mentalität, dann auch perfekt sein zu wollen und jeden Buchstaben des Gesetzes dann auch erfüllen zu wollen, also Gesetzestreuheit dann auch zu praktizieren. Und da kann man sich ja auch mal überlegen, vielleicht etwas freudiger mit auch unfertigen Lösungen zu sein und auch ein bisschen was auszuprobieren und zu experimentieren. Diese Experimentierräume, die müssen aber auch dann natürlich arbeitsrechtlich abgesichert sein, ja, dass nicht dann nach 3 Instanzen irgendein BAG dann die Dinge wieder zerpflückt, sondern auch durchaus solche Experimentierräume zuzulassen. Ich erinnere nur, vor Jahren, als eine Andrea Nahles noch Arbeitsministerin war. Ja, da gab es ein Grünbuch, ein Weißbuch, da gab es auch Experimentierräume, die entwickelt worden sind. Davon ist aktuell nichts mehr übrig geblieben. Ja, es gibt also keine Pulse aus der Ecke. Aber diese Themen aufzugreifen und zu sagen, ja, lass uns mal ausprobieren, das wäre, glaube ich, schon richtig.
Ihr habt vorhin beide schon angesprochen, das lebenslange Lernen. Das passt perfekt zum Motto Learning and Development, dem dritten Part. Ist denn der Arbeitgeber für lebenslanges Lernen verantwortlich oder eher der Mitarbeiter? Oder seht ihr da beide in der Verantwortung? Wie können da beide Seiten von profitieren?
Also ich glaube, das muss ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein. Ne? Ich denke, der Arbeitgeber hat schon eine große entscheidende Rolle und auch ein eigenes Interesse daran, dass der Mitarbeitende sich motivieren lässt, dazu lebenslang zu lernen. Weil auch Unternehmen, es ist ja jetzt nicht eine Silo-Aufgabe von HR-Unternehmen zu transformieren. Da muss ja das ist ja ein riesen Change-Prozess fürs komplette Unternehmen. Und das klappt ja nur, wenn Mitarbeitende bereit dazu sind, sich weiterzubilden, neue Skills anzueignen, dass auch HR schaut, Skillprofile zum Beispiel erstellt von Mitarbeitenden, um zu schauen, wo könnte ich sie vielleicht einsetzen, was niemand auf dem Schirm hat, weil sie in einer ganz anderen Fachabteilung derzeit eingesetzt sind. Aber die Skills schon den Anforderungen von neuen Profilen entsprechen. Also von daher, das ist, glaube ich, ein riesiges Themengebiet. Und ich glaube aber auch, dass es inzwischen auch so vom täglichen Lifestyle ganz anders ist, sich weiterhin auch neben dem Beruf weiterzubilden als Coach, als Yoga-Lehrer und so weiter. Also ich habe viele in meinem direkten Umfeld, die da auch einfach Spaß dran haben, auch neben dem Beruf an der Work-Life-Balance vielleicht zu arbeiten und ihren individuellen Interessen auch weiter nachzukommen.
Ja, wir haben das im Think Tank, wenn ich es ergänzen darf, wir haben das im Think Tank auch diskutiert und haben den Begriff der Loyalität da auch mal in den Raum gestellt. Und ich glaube, der bietet Gelegenheit zu sagen, es ist nicht eine Egozentriertheit eines Unternehmens, ja, um zu sagen, ich brauche den Mitarbeiter jetzt nicht mehr. Und es ist nicht die Egozentriertheit eines Beschäftigten, der sagt, es geht nur noch um meine Kompetenzen und ich bin nicht bereit, weiterzuentwickeln mit dem Unternehmen zusammen, sondern eine Loyalität. Und das merken wir ja auch gesellschaftlich. Ja, so Loyalität wird ein bisschen brüchig. Es gibt keine Loyalität mehr zu den großen Institutionen und es gibt auch keine Loyalität gegenüber dem anderen. Und diesen Loyalitätsbegriff zu sagen, ja, der ist Grundlage auch für die Weiterentwicklung und auch Grundlage für die Beziehung innerhalb eines Unternehmens untereinander und vor allem auch des Unternehmens zur Belegschaft. Ja. Dann kriegen auch so Diskussionen wie die Vier-Tage-Woche zurück aus dem Homeoffice, die Frage von Entlassungen, die Frage von Wertschätzung, kriegen mit dem Aspekt der Loyalität da, glaube ich, auch nochmal einen richtigen Punkt. Und ja, es ist eine Frage der Loyalität, auch die eigene Weiterentwicklung zusammen mit der Weiterentwicklung des Unternehmens zu denken und umgekehrt die Entwicklung des Unternehmens zusammen mit den Kompetenzprofilen der Belegschaft, die ich heute habe, zu entwickeln. Diese Loyalität könnte, glaube ich, auch nochmal Impulse geben, um über diese Herausforderung dann auch für die Entwicklung des Einzelnen und die Entwicklung zusammen mit dem Unternehmen nachzudenken.
Der letzte Schwerpunkt, den ihr setzt, auf den habe ich so ein bisschen kritisch geschaut, als ich das erste Mal in Berührung gekommen bin mit der Messe und habe mich gefragt, ob das schon immer Bestandteil war, dass die Corporate Health. Welchen Stellenwert hat denn die Gesundheit der Belegschaft und wie können hier Arbeitgeber eigentlich mitwirken? Zunächst aber interessiert mich tatsächlich, ob das wirklich schon von Beginn an fester Bestandteil war.
Also das war definitiv nicht von Beginn an fester Bestandteil. Ich meine mich zu erinnern, dass vor 15 Jahren die Corporate Health Convention hinzukam, jetzt bei der ZP Süd, wurde die hinzugekauft und wurde dann auch auf die ZP Süd integriert. Natürlich gab es Corporate Health als Thema schon vorher, aber es war nicht so ein Kernbestandteil in der HR-Arbeit. Und das hat in den letzten Jahren total zugenommen. Also ich würde auch sagen, sowas, wenn ich auf unser Jahr blicke, die vier Themenschwerpunkte, die du jetzt genannt hast, die sind natürlich schon lange Zeit Bestand und bilden so die Klammer. Aber wenn ich auf die aktuellen Themen schaue, dann muss ich sagen, sind die drei Top-Themen dieses Jahr KI, Kosten und Corporate Health. Und alle zahlen aufeinander ein. Ne? Weil das Thema Corporate Health wird auch so akut in den letzten Jahren, weil das halt auch einfach Kosten birgt, wenn die Fehlzeiten so hochschnellen. Und das tun sie in den letzten Jahren. Und da muss man halt einfach schauen, woran liegt's, ja? Man, glaube ich, auch ganz kritisch analysieren, wie schaffe ich es, wieder gesunde Arbeitsumfelder einzurichten und zu schaffen. Und das hat nicht nur was mit gesunder Kantinenverpflegung zu tun oder mit körperlicher Gesundheit. Es hat auch total viel mit, was sind die individuellen Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden zu tun. Es hat viel mit gutem Leadership zu tun. Es hat viel mit guter Kultur oder auch dem Thema Arbeitsbelastung zu tun. Und nur wenn das alles im Einklang ist, habe ich auch mental und körperlich fitte Mitarbeiter. Ja, und das Thema Kosten spielt da halt auch wieder eine Rolle. Das Thema Kosten schmerzt Unternehmen unheimlich und wenn ich hohe Fehlzeiten habe, dann ist das natürlich auch ein relevanter Bestandteil.
Lieber Rupert, auf dem Denkbar-Beiratsprofil auf der Messe steht ein Zitat von dir. Die Personalarbeit hat immer viele spannende Themen und die verlangen nach Austausch und Netzwerk. Kannst du das einmal konkretisieren? Was ist da gemeint? Also geht es da vor allem auch um Austausch abseits von Messen, vom Berufsalltag? Wie und wo trifft man sich? Wie funktioniert das Ganze?
Ja, kleines Beispiel auch aus meiner Biografie. Ich bin Jurist und wir haben 2013 den Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen gegründet. Ja, du musst, um in dem Club Mitglied zu sein, Volljurist zu sein. Du musst im Personalbereich arbeiten. Du musst mit den arbeitsrechtlichen Themen dort betraut sein und kein Berater und kein Externer, sondern in den HR-Bereichen, um einfach so eine Plattform auch zu bieten, ein kollegialer Austausch in Richtung Betriebsvereinbarungen, in Richtung Anwendung von Rechtsprechung, ja, im Netzwerken untereinander, um aus den verschiedenen Tarifgebieten, die ansonsten ja in sich geschlossen sind, ja, über die Arbeitgeberverbände Metall, über Textil, über Einzelhandel, auch über die gewerkschaftlichen Themen, dort einen ganz breiten Austausch hinzukriegen und voneinander auch so ein Stück weit Best Practice zu lernen. Auch richtig einen Austausch erläutern von Betriebsvereinbarungen, von Anwendungsfällen, von Praxisthemen, weil einfach auch diese arbeitsrechtliche Welt davon lebt, dass diese Dinge im Austausch miteinander diskutiert werden und Lösungen auch gefunden werden. Und das ist so der Punkt, der mich auch geprägt hat, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben, weil Austausch davon lebt, dass man miteinander in den Dialog kommt. Und dazu braucht es auch eine Verlässlichkeit, einen Rahmen. Dazu braucht es auch Gelegenheiten, ja, wie beispielsweise so eine Messe, um Kontakte zu knüpfen und dann auch wirklich miteinander in den Dialog zu kommen.
Das provoziert so ein bisschen die Frage, kann man euch vor Ort treffen, sehen?
Also wir hatten bei der letzten Messe Süd, hatten wir beispielsweise ein spannendes Thema Restrukturierung. Ja, HR-Instrumente in der kritischen Unternehmenslage. Ja, auch da so ein Punkt, man redet ja gerne über die tollen Themen und die bunten PowerPoints, ja, aber so die kritische, herausfordernde Situation, wo es dann auch in Richtung vielleicht Transfergesellschaft geht, in Richtung Placement-Themen geht, um da auch solche Hardcore-Themen mit anzusprechen. Da haben wir gemerkt, es war ein sehr gutes Format und auch eine sehr vertrauensvolle Austausch und von daher ja, die Juristerei ist eine relevante Größe, HR und Arbeitsrecht bedingen sich, ja, also das Arbeitsrecht muss die Grundlage sein für Personalarbeit und von daher, Heike, können wir mal gucken, ob wir den einen oder anderen Programmpunkt da noch gerne ergänzen können, aber es ist ja keine arbeitsrechtliche Tagung, sondern eine sehr breite Messe, die da aufgestellt ist, aber das Zitat von mir war an der Stelle richtig und der Austausch ist wertvoll.
Liebe Heike, wo und wann hat man denn dieses Jahr die Möglichkeit, sich zu vernetzen?
Also wir beginnen das Veranstaltungsjahr jetzt im März mit der Zukunft Personal Nord. Die findet am 26. und 27.3. in Hamburg statt. Dann geht es runter in den Süden. Die ZP Süd ist in Stuttgart vom 6. bis 7. Mai. Und dann haben wir die ZP Europe in Köln von 9. bis 11. September findet diese statt. Und erstmalig neu dabei in diesem Jahr ist die Personalmesse in München. 15. bis 16.10. werden wir dort sein. Die wird erstmalig von uns betrieben, ist aber eine etablierte Messe, die bestimmt vielen HR-Professionals bereits bekannt ist. Wir werden sie als Personalmesse München, powered by Zukunft Personal, weiter betreiben.
Ja, zum Abschluss will ich natürlich auch darauf hinweisen, dass die Hörer die AUA auf jeder Messe finden werden. Wir sind auch mit einem Stand vertreten und alle Podcast-Hörer erhalten ein kostenfreies Ticket. Vielen Dank dafür, liebe Heike, für den Veranstalter. Herzlichen Dank. Genau, den Link finden unsere Zuhörer samt Ticketcode in den Shownotes, in den berühmten Shownotes des Podcasts unten drunter. Ja, ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Wenn ihr noch was loswerden wollt, habt ihr jetzt noch die Gelegenheit.
Ja, ich kann nur dazu animieren, vorbeizuschauen bei den Zukunftspersonalmessen. Ich halte es für einen super spannenden Treffpunkt, um sich mit anderen Leuten aus der HR-Branche oder dem People-Business, sagen wir mal so, auseinanderzusetzen, sie zu treffen, weil, wie Rupert schon sagt, die Themen sind mehr oder weniger die gleichen.
Genau, das ist der Mehrwert, ja, da wirklich auch Menschen zu erleben und kennenzulernen. Ich bin jetzt einer der älteren Hasen in dem Geschäft, aber auf der Messe sind auch viele junge Kolleginnen und Kollegen und denen will ich einfach nur zurufen, HR ist eine tolle Disziplin und ist ein toller Job auch für ein Berufsleben. Es ist spannend, es ist eine Herausforderung und man muss sich immer wieder neu sortieren, aber man hat mit Menschen zu tun und man hat im Unternehmen die Aufgabe, einen Mehrwert zu liefern mit den HR-Instrumenten. Es ist kein Selbstladen, der in sich geschlossen ist, sondern wir sind in dieser betrieblichen Gemeinschaft die treibende Kraft für Transformation, für Kultur, für die Frage, wie man miteinander umgeht. Und deswegen da auch gerade die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, HR ist klasse, ist spannend, macht weiter so und holt euch die Bestätigung dazu auf der Messe.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke euch beiden für das Gespräch und vielleicht laufen wir uns dieses Jahr irgendwo über den Weg. Macht's gut, tschüss.
Gerne.
Vielen Dank.
Drücken Sie den Folgen-Button auf Spotify und Apple Podcasts und Sie lauschen den aktuellen Gesprächen rund um das Thema Arbeitsrecht. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.